Hallo und herzlich willkommen zu Flüsterfragen, dem Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Und das Beste bei uns ist, falsche Fragen gibt es nicht. Deine Fragen kannst du uns stellen über telonym.me/floesterfragen oder als Direct Message bei Instagram oder wie auch immer. Wir, das sind Elske und mir gegenüber sitzt die liebe
Jule.
Hello, hello.
Hallo Elske, ich freue mich, dich zu sehen.
Ja, ich freue mich auch. Diesmal zu so einer ungewöhnlich späten Stunde irgendwie.
Es ist 9.09 Uhr.
Manchmal kickt das Leben rein und irgendwie ist, glaube ich, bei uns beiden gerade ganz schön viel los so.
Ey, endlich ist wieder viel los, sage ich ja auch.
Ja.
Ich finde das gut, dass wir, ich habe das neulich schon mal bei Instagram gepostet, ich glaube, dass wir in der Jugendarbeit, wo wir ja beide tätig sind, dass wir die Corona-Nachwehen noch nicht vollends überwunden haben, aber dass wir auf einem guten Weg sind und jetzt auch vor den Ferien viel zu tun haben, um in den Ferien wieder durchzustarten, oder?
Ja, ich bin echt auch so, also ich habe so richtig viel zu tun einfach. Wir haben gerade noch natürlich immer vor Ostern so eine Ausstellung zum Ökumenischen Kreuzweg der Jugend und dann die Freizeitvorbereitung, genau wie du es sagst. Bei mir kam dummerweise halt auch noch dazu, dass ich ungefähr 1,5 Wochen krank war, die mir einfach in der Freizeitenvorbereitung fehlen und ich halt original noch nichts gepackt habe und wir Sonntag für eine Woche auf Freizeit fahren.
Uiuiui.
Ja, ich bin jetzt schon noch dabei, Kostüme zu nähen und so und ich hänge halt ungefähr 1,5 Wochen hinterher. Aber so ist es. Jule, ich würde sagen, wir starten mal rein, oder?
Ich wollte gerade sagen, wir lenken uns ein bisschen ab von dem, was wir auch noch zu tun haben.
Uiui, ja.
Und ich habe uns wieder eine Einstiegsfrage mitgebracht.
Mhm.
Elske, heute von Telonym generiert, möchte ich von dir wissen, was denkst du von LED-Lichterketten?
Ist das ein Thema?
Keine Ahnung, es war eine Frage und ich dachte mir so, die bringe ich mit? Das ist so eine witzige Frage.
Was denkst du von LED-Lichterketten?
Was denkst du von LED-Lichterketten?
Also.
Was denkst du davon, Elske?
Was den Stromverbrauch einer LED-Lichterkette angeht, ist das natürlich total super und auch die Lebensdauer. Ich weiß nicht, wie das bei LED-Lichterketten ist, weil, ey, ganz ehrlich, keine Ahnung. Aber was ich schon jetzt öfter mal gesehen habe bei auch so großen schwedischen Möbelhäusern, wo es dann LED-Lampen gibt, wo man dann die Glühbirnen nicht austauschen kann.
Mhm.
Ja, die hält 15 Jahre, aber nach 15 Jahren, also ganz im Ernst, ich bin ja auch schon 3 Tage älter als 15 Jahre. 15 Jahre ist doch nicht viel. Da musst du das Ding wegschmeißen. Da finde ich, dass die alte Lichterkette, die mit den normalen Glühbirnen von meinem Opa, die wir zu Hause noch haben, wo ich jetzt halt Glühbirnen mit LED-Lampe reinmachen kann, die ich dauerhaft benutzen kann, das finde ich halt gut so. Mhm. Über die Sicherheit von einer 50 Jahre alten Lichterkette müssen wir jetzt nicht diskutieren. Aber diese LED, auch so Lichtschläuche zum Beispiel, das kannst du ja nicht reparieren, den Schrott.
Ja.
Da tritt dann mal einer blöd drauf, dann ist da ein Knick drin, dann ist der halbe Schlauch kaputt. Dann kannst du es wegschmeißen. Nicht so ein Fan. Also von LED bin ich ein Fan, aber von nicht austauschbaren LED-Leuchten in einer Lichterkette aneinandergereiht halte ich nichts. Und du?
Krass spezifische Antwort. Die kann ich jetzt gar nicht so. Also ich habe einfach nur so gedacht, so, es macht so schön muckeliges Licht.
Okay.
Weißt du?
Ach so, auf so einer Ebene bist du,
ich bin,
okay.
Ich bin auf dieser Ebene unterwegs.
Voll gut,
dann
total.
Ich sitze ja auch noch im Büro und wir haben ja hier auch so eine kleine Sofaecke und die ist mit einer Glasscheibe getrennt vom etwas größeren Raum.
Mhm.
Und da haben wir jetzt einfach so eine LED-Lichterkette. Das ist so, wie so ein Vorhang sieht das aus. Und
oh ja.
Die TeamerInnen haben da mit Polaroid-Fotos sich da praktisch verewigt und alle, die hier sind und mit dabei sind, können mit der Polaroid-Kamera ein Foto von sich machen und sich praktisch auf dieser Wall of Fame verewigen und ihr Bild damit dranhängen.
Ah.
Und das wird dann so niedlich angestrahlt, angeleuchtet und ist aber auch so ein optischer Raumtrenner, gerade wenn es draußen dunkel ist. Und das macht dann so muckeliges Licht und mit den Fotos dazwischen ist das so cozy einfach und gemütlich. Und dann denke ich, das ist halt so gemütliches Licht. Und also ich assoziiere LED-Lichterketten in erster Linie mit Gemütlichkeit. Ist dann ja auch so Weihnachten, ne? Was man da
in
Tannenbaum reinbammelt. Verstehe aber auch irgendwie so deinen Punkt. Ich habe nämlich, als ich ich hier angefangen habe zu arbeiten, habe ich einige von diesen Lichterschläuchen, die hingen hier im Jugendkeller, wo so ein Teil funktioniert hat, ein Teil, wenn man so dran gerüttelt hat und dann ging wieder gar nichts. Und das waren dann halt echt so 5 Meter Leuchtschlauch, die man dann weggeschmissen hat, weil ja. Reparierst du halt nicht.
Nee, genau, kannst du halt nicht reparieren.
Genau, ja.
So. Ja, aber ja, den Punkt mit der Gemütlichkeit auch. Ich bin ja nicht so ein Lichterketten- und Kerzentyp einfach. Mhm. Aber ich weiß schon, was du meinst. Ich finde das so in der kalten Jahreszeit, also Winter, wenn jetzt irgendwie Straßen wegen Weihnachtsmärkten oder Weihnachten an sich voll beleuchtet sind, so, das mag ich auch total gerne. Ich bin aber ja auch niemand, die sich irgendwie dann im Winter selber eine Lichterkette ins Fenster hängen würde.
Mhm. Genau,
ist, ich mache halt dann mal. Im Winter mache ich dann mal da Deckenlicht aus abends und habe nur so ein Seitenlicht an. Das ist eher so mein Motto, Gemütlichkeit. So,
passt schon.
Ja.
Ja, ey, cool. Einfach mal 5 Minuten Lichterketten-Talk. Wollen wir inhaltlich durchstarten?
Bitte. Oh ja, wir haben heute was Schönes vor.
Genau, Elske. Die Frage dieser Folge lautet folgendermaßen. Warum brauchen wir Gott? Nächstenliebe, Nachhaltigkeit und so weiter geht doch auch ohne. Oder? Fragezeichen, Ausrufezeichen.
Mhm.
Oder, Elske?
Ja, das ist ja so eine Grundsatzfrage, ne, die immer wieder Menschen stellen, wenn sie selber nicht so religiös sind.
Mhm.
Also, weil ja, also aus meiner Sicht jedenfalls, Glauben an sich so ein Konzept ist, das ja schon auch ein Stück weit menschgemacht ist. So? Also, dass wir Religion leben. Und was wir sozusagen für Bilder haben, das ist ja was Menschen im Geiste von Menschen angefangen hat sozusagen. Also weißt du, was ich meine? Was im Menschen entstanden ist.
Genau, das ist ja nicht mit dem Erschaffen oder mit dem Werden der Erde, ist das ja nicht aus der Erde heraus evolutionärmäßig entstanden, sondern es ist durch den Menschen bedingt.
Also, naja, genau. Und ja auch so diese Komponente, dass es ja im Glauben ist und nicht Wissen. Also jetzt zu behaupten, ich weiß nicht, was fällt mir denn da ein? Ich glaube nicht an die Schwerkraft oder ich glaube nicht, dass die Erde rund ist.
Erde rund und Scheibe wäre jetzt auch das nächste gewesen, womit ich versucht hätte, dich zu ergänzen.
Das sind halt so Sachen. Da bist du im Jahr 2023 irgendwie ganz hinten an, wenn du der Meinung bist, dass die Erde eine Scheibe sei. Oder auch, wenn du sagst, Schwerkraft gibt es nicht. Das ist einfach wissenschaftlich belegt. Und das ist bei allem, was mit Glauben zusammenhängt, egal mit welchem Glauben. Ob es nun im christlichen Glauben ist, oder muslimisch sein, jüdisch sein, Hindu, Natur, Götter, was auch immer. Alles, was damit zusammenhängt, an irgendwelche Gottheiten oder an einen Gott zu denken, das ist nicht belegt, sondern das ist ja was, Glauben und nicht Wissen. So, das wäre erstmal der erste Punkt für mich.
Ja.
Und man sieht ja auch, finde ich immer daran, dass es so viele verschiedene Religionen, nenne ich sie jetzt mal im weitesten Sinne, gibt, dass es da ganz verschiedene Art und Weisen gibt, an Göttlichkeit zu denken. So. Das wäre mein erster Impuls mal dazu. So, was ist denn Glaube überhaupt insgesamt oder grundsätzlich? Was meinst du, Jule? Wie ist das aus deiner Sicht?
Ich fand die Frage auch erstmal ganz spannend formuliert. Die Frage, warum brauchen wir Gott? Und dann Nächstenliebe, Nachhaltigkeit und so weiter geht doch auch ohne. Und dann dachte ich so, ja krass, ich würde die Beispiele Nächstenliebe und Nachhaltigkeit auch erstmal gar nicht an Gott koppeln. Also verstehst du, wie ich das meine? Für mich hat das noch ganz andere Facetten. Also gerade auch Nächstenliebe und Nachhaltigkeit ist für mich nicht zwingend an einen Gott, an eine Gottheit gekoppelt, sondern hat für mich erstmal etwas mit dem Umgang untereinander und mit der Natur zu tun und braucht für mich keine übergeordnete Instanz im ersten Denken.
Ja, wobei ich auch also so Leute. Ja, also, aber auf der anderen Seite würde ich sagen, es gibt Menschen, die sagen, ich zähle jetzt hier, ich glaube an keinen Gott, das vor mir ist mir egal, das nach mir ist mir egal, weil ja. ich glaube nicht an irgendwas Göttliches, das hier und jetzt und ich zähle. Und das sind dann so Leute, die sagen, Atomkraft ist eine richtig geile Idee. Was schert uns der Müll, der dabei rauskommt? Das interessiert uns nicht. Da müssen dann andere Menschen eine Lösung für finden. Das hat für mich sowas überhaupt gar nichts mit Nächstenliebe und Nachhaltigkeit zu tun.
Ja.
Und kommt ja natürlich nicht nur von Leuten, die irgendwie nicht christlich oder nicht religiös sind, aber die Menschen, die ich kenne, die eher so, ich habe auch in der Familie so Leute, ne? Die wollen halt mit allem, was Kirche und Religion ist, nichts zu tun haben, weil das alles Manipulation ist und was weiß ich, was dann immer gelabert wird, aber halten sich halt für so völlig säkular auf der Welt und eigentlich ist ihnen alles scheißegal. Nach ihnen kommt sowieso nichts, Ausländer raus, meins gehört mir und verschwindet alle. Und vielleicht glauben sie auch, dass die Erde flach ist. Keine Ahnung. Wobei, das glaube, hoffe ich nicht für sie.
Ja. Ja, ich fand die Frage halt so spannend formuliert und dann auch gerade mit diesen beiden Beispielen, weil ich für mich dann auch nochmal so gedacht hätte, also so diese explizite Frage nach Gott.
Ja.
Und das Erste, was ja sonst immer erstmal hinterfragt wird, ist die Institution Kirche.
Ja.
Oder auch das Gebäude Kirche. So.
Ja.
Um zu glauben, brauche ich nicht den großen Dachverband, der sich auch um Notfallseelsorge und Kindertagesstätten und diakonische Geschichten kümmert und um zu glauben oder meine Spiritualität auszuleben, brauche ich nicht das Kirchgebäude, brauche ich nicht den Sonntags 10 Uhr Gottesdienst, sondern
Sonntags 10 Uhr, Jude.
Brauche ich nur mich und eine Kerze. Und deswegen fand ich die Frage halt so mega spannend gestellt. Und
ja, das
wird
stimmt.
Halt, und finde es auch schwierig zu verallgemeinern mit, warum brauchen wir Gott? Und kann auf diese Frage nur antworten, zu sagen, warum brauche ich Gott? Weil ich kann dann immer nur für mich sprechen und kann erahnen, wie es den anderen Menschen wohl um mich herum ähnlich gehen könnte. Aber ich kann für mich diese Frage nur beantworten, warum brauche ich Jule? Warum brauche ich Gott?
Na, dann erzähl mal.
Weil ich kann das für andere Menschen, kann ich das gar nicht
sagen. Ja, du hast total recht, das stimmt. Genau. Man sieht die Päckchen von den anderen nicht, du kannst in die anderen Leute nicht hineingucken, und sondern du kannst immer nur sagen, okay, aus dem, was ich gelernt habe, aus dem, wie ich meinen Glauben lebe oder wie ich mein Leben lebe und wie ich die Bibel lese, sage ich, ja, das ist für mich.
Genau, und da würde ich halt tatsächlich auch so sagen, ich brauche, wenn ich über Nachhaltigkeit und Nächstenliebe nachdenke, brauche ich für mich erstmal keinen Gott. Und natürlich kann ich mich jetzt auch hinter irgendwelchen Floskeln für die Menschheit so, ja, die Menschen haben Sehnsucht nach einer übergeordneten Instanz. Das ist aber so für mich so bla bla und zielt auch nicht so darauf, die Frage zu beantworten.
Und das ist vor allem ja die Konstruktion, das, was ich vorhin meinte, das ist so, wie man Glauben konstruiert. Weil man sagt, Menschen brauchen halt irgendwas, an dem sie sich orientieren, deswegen machen wir Religion. So.
Genau. Und wir können halt auch irgendwie versuchen zu erklären, ja, also Religion ist entstanden und die Bibel, weil Menschen versucht haben, was zu erklären. Das könnt ihr alles in unseren 41 Folgen davor anhören. Das haben wir bestimmt alle schon mal erzählt. Aber
auf jeden Fall.
Ich kann halt für mich erzählen, warum ich Gott brauche.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob ich davon schon mal erzählt habe, aber ich war mal auf einer nicht-christlichen Beerdigung.
Aha.
Das heißt, die Person, die da verstorben ist und beerdigt wurde, ich stand in einem nicht persönlichen Verhältnis zu ihr. Es war halt so über Ecken, dass ich jemanden begleitet habe. Und
wie man halt mal zu so einer Beerdigung kommt, ne?
Genau, wie man halt zu Beerdigung, es gibt ja auch so Beerdigungstourismus, ne? Dass bei Menschen das so, das habe ich nicht getan. Also ich war schon eingeladene Gästin und so und war einfach eben da und es war eine nicht christliche Bestattung, es gab einen freien Redner und dann ging das los und es wurde auch Musik abgespielt und ja, es war in so einer Kapelle, die war mega schön, das muss ich sagen, diese Friedhofskapelle war super, super schön. Und
war schon eine Kapelle?
Ja.
So wie dachte, das, also in
was
Hildesheim.
Was für ein toller Ort, dachte ich.
Okay, in Hildesheim gibt es das ja auch, so eine Friedhofskapelle auf dem einen Friedhof. Entschuldigung, dass ich da mal eben so reinkicke, aber da sind ja auch ganz viele Menschen verschiedener Religionen und auch unreligiöse Menschen werden da beerdigt. Und da gibt es sozusagen so einen Schrank, wo dann die Symbole zu den Religionen, die da halt so vertreten sind, auf dem Friedhof hängen. Und da kann man halt sagen, heute ist Christentum dran, hängen wir ein Kreuz vorne hin. Und überall sind auch so Farbreste von, ich würde behaupten, dass, ich hoffe, ich tue da keinem Unrecht jetzt, dass das dann irgendwie von Hindus zum Beispiel ist, dass die diese Holi-Farben noch mit in die Beerdigung und so mit einbinden. Da sind dann immer noch voll so Reste auf dem Boden und so. Richtig toller Ort, weil den halt alle nutzen. Jetzt darfst du weitermachen.
Okay, ja. Und dann war ich eben auf diesem, in dieser Kapelle. Also
ja.
Ja, es war schon eine Kapelle, da bin ich mir ziemlich sicher.
Mhm.
Und dann hat der freie Redner, freier Beerdigungsredner, hat dann da seine Rede geredet. Und wie gesagt, ich war halt da einfach als Begleitung und dann war die Beerdigung zu Ende und dann ist man noch zum Grab gegangen. Und auf diesem Weg zum Grab dachte ich schon so, krass, ich habe mich noch nie so verloren, also so dieses nicht gut aufgehoben gefühlt. Ich glaube, das war so der Moment, an dem ich deutlichsten gespürt habe, warum mir mein Glauben so wichtig ist. Weil mich das so schockiert hat. Ich bin trauriger aus dieser Beerdigung rausgegangen, als ich reingegangen bin.
Weil dir der Halt gefehlt hat und das.
Komplett.
Ja.
Deswegen ist das auch meine Antwort, kurze Antwort auf die Frage, warum brauche ich Gott? Dann sage ich klipp und klar Hoffnung. Weil dieser Aspekt der Hoffnung ist da nicht vorgekommen. Es gab keine Perspektive und es hat mich so traurig gemacht, dass diese Person, die nun tot ist, keine Perspektive hat. Und ich dann so dachte, warum? Nein, also da fehlt doch noch. Und es hat mir so gefehlt, das hat mich so dermaßen beschäftigt. Und ich dachte so, ey, die Familie ist hier voll am Trauern und ich kann mir jetzt nicht den Raum nehmen, mich hier auszulassen.
Es geht hier nicht um mich.
Genau. Es ist hier gerade nicht meine Veranstaltung, wo ich mal ein qualifiziertes Feedback geben kann. Aber das hat mich so,
leer zurückgelassen.
Ja, genau. Und die Veranstaltung hat mir noch einmal mehr gezeigt, warum ich das für mich brauche.
Ja.
Und das, also ich kann das ja auch so offen sagen. Ich bin eine Person, ich habe keine Angst vorm Tod. Weil eben dieser Aspekt von Glaube und auch Glaube an Gott mir so viel Halt im Leben gibt, dass ich davon überzeugt bin, dass ich auch so viel Halt im Tod habe.
Ja. Oh, total, fühle ich total, Jule.
Und deswegen brauche ich Gott.
Ja.
Für mich.
Ja.
Um Hoffnung zu haben. Für mich und mein Leben und meinen Tod. Ja. Und deswegen würde ich diese Frage mit dieser Geschichte beantworten und gleichzeitig aber halt auch sagen, ey, komm, Nächstenliebe, Nachhaltigkeit geht für mich auch ohne Gott. Aber es spielt natürlich mit rein im ganzen Konstrukt für mich als Christin.
Ich glaube, so dieses, also jetzt mal, wenn man so ganz säkular ist, wie das, was ich auch vorhin sagte, und nur so an sich ist und also an sich denkt, dann brauchst du Nächstenliebe und Nachhaltigkeit einfach gar nicht. Kannst du halt voll darauf scheißen, so.
Ja.
Aber was für mich auch so eine wichtige Komponente meines Glaubens ist, ist, dass es Menschen vor mir gab und dass es Menschen nach mir geben werden, die natürlich nicht alle, aber die versuchen oder versucht haben, die Welt so gut wie möglich zu hinterlassen, weil wir sie gegeben, geschenkt bekommen haben und weil es unsere Aufgabe ist, sie so zu erhalten, dass alle Menschen darauf leben können. Und weil es unsere Aufgabe ist, dass wir halt auch als Menschen untereinander uns sehen und leben können. So, das ist so die weltliche Komponente. Und dann ist das für mich auf der anderen Seite genau das, was du sagst. So, ich brauche aber diese Hoffnung, weil sonst könnte ich es auch lassen.
Ja, genau.
Also sonst wäre es auch egal, was ich mache, wenn ich diese Hoffnung nicht hätte. Ich hätte, glaube ich, total Schiss. Was passiert denn dann? Also
genau,
du jetzt gerade deine Beerdigungsstory da erzählst, bei uns im Haus ist ja gerade die Nachbarin gestorben vor 2,5 Monaten. Keine Angehörigen, nichts, niemand. Wir als HausmitbewohnerInnen kriegen natürlich auch gar nichts gesagt, man kriegt ja keine Auskunft. Keine Ahnung, ob die schon beerdigt ist, ob die anonym beerdigt wird, ob das da irgendwie ein Gottesdienst oder und ich fühle mich, ich kannte die Frau ja noch nicht wirklich gut, ne? Das ist irgendeine Nachbarin bei uns im Haus, aber trotzdem fühle ich mich so ein bisschen lost irgendwie.
Ja, und das ist also gerade auch dann im Sterben, was ja auch dann, also Trauer, das kann, also ich sag das ja auch ganz gerne so, Beerdigung, Gottesdienste, Trauer, das juckt ja die Person, die tot ist, juckt das überhaupt nicht mehr, sondern das ist ja echt so ein Ding, was nur für die Angehörigen gemacht wird.
Total.
Und da geht es ja auch um Trost und wenn ein Mensch stirbt oder, keine Ahnung, wenn man sagt, da wurde jemand vom Auto überfahren, dann interessiert es doch nicht, welche Fliehkraftgesetze und Geschwindigkeiten gewirkt haben und warum diese Person jetzt nicht mehr lebt.
Ja.
Sondern es geht doch einzig und allein darum, was mit den Hinterbliebenen, also die Hinterbliebenen sehen doch nur sich in ihrer Trauer und denen ist das egal, welche physischen Naturgewalten da geherrscht haben.
Naja, genau. Und ja auch, ist, da geht es dann um die Seele. So, also weil der Körper wird in so ein Loch reingeworfen. Also das ist übertrieben, ne? Aber wird in so ein Grab gegeben und das verwest. Und da kommen dann die Würmer und holen sich den Rest so. Also wenn man eine Sargbestattung macht und kein Urnenbegräbnis. Ich glaube, auf Asche stehen Würmer nicht so. Aber es geht uns doch, oder mir geht es doch auch darum, dass die Seele eine Heimat hat. Und weil ich da schon dran glaube, an Körper, Geist und Seele.
Ja.
Und entsprechend glaube ich, dass die Seele bei Gott ist. Und dass egal unter welchen Umständen ein Mensch verstorben ist, dass die Seele ihren Platz bei Gott findet.
Ja.
Das würde ich ansonsten total hoffnungs- und hilflos und angsteinflößend finden.
Ja, mega.
Also, boah, ey, total. Ich habe ja nun auch schon einige Angehörige verloren, alles hochaltrige Menschen. Von daher muss man aus ihrer Sicht ja auch bei den meisten sagen, sei es ihnen gegönnt. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass irgendwie all die Alten, die ich kenne, die irgendwann am Ende ihres Lebens, wo der Körper halt versagt hat und bei manchen auch der Geist, wenn man aber weiß, die Seele ist dann hinterher frei und man ist befreit auch von dieser Geißel des alternden und sterbenden Körpers so. Und man ist bei Gott. Und damit meine ich jetzt nicht, dass die dann auf einer Wolke rumtanzen und mein Oma und Opa sich da in den Armen liegen und rumknutschen. So ist mein Bild dazu nicht, ne? So was machen Eltern und Großeltern sowieso nicht. Ekelhaft. Nee, aber das ist mein Bild natürlich nicht. Aber für mich hat das was die Seele ist aufgehoben. Und zwar nicht in dem Zustand, wie wir sie jetzt kennen. Wie gesagt, wenn irgendwann mal der Tod ist, werde ich nicht, auch wenn ich selber sterbe, werde ich nicht dann meinen Opa wieder treffen.
Mhm.
Also glaube ich halt nicht. Wer weiß, vielleicht ist es so, dann bin ich sehr überrascht. Aber ich glaube, dieses diesseitige Leben, was wir haben, das gibt's im Jenseits nicht. Trotzdem gibt es das, den Ort, an dem wir aufgehoben sind. Und das brauche ich auch für meine Hoffnung. Ich glaube, sonst könnte ich überhaupt gar nicht, ich könnte nicht aufstehen morgens.
Mhm.
Und ich hätte auch ganz furchtbar Angst. Ich merke das ja auch daran zum Beispiel, ne, wenn meine Mama ist und so bla bla, wie wichtig mir das war, dass unser Kind getauft worden ist.
Mhm.
Weil ich hatte ohne Scheiß, ich hatte vorher ganz furchtbar Angst.
Ja.
Ja, also ich hatte einfach total Angst, dass dem Baby was passiert, weil ich so, also für mich so eine weltliche Angst, ne, weil ich so dachte, Gott hat das Baby noch gar nicht gesehen.
Mhm.
Also weil wir es Gott nicht gezeigt haben, so wie auf dem Königsfelsen Simba in die Luft gehalten wird und Simba dem Gott gezeigt wird und deswegen bekannt ist so und der Name gerufen wird. Und das hat mich so erleichtert. Weil wir konnten ja erst relativ spät taufen aus Gründen. Aber das hat mich so erleichtert, das zu machen.
Ja,
weil krass. Ich wusste, jetzt sind wir als Familie total aufgehoben.
Mhm.
Und auch wenn es irgendwie ganz schreckliche Dinge passieren, es passieren halt auch schlimme Dinge im Leben, das ist so, dann weiß ich trotzdem, dass wir aufgehoben sind, weil wir gesehen sind.
Mhm. Ja, auch schön. Genau, und das, also ich habe ja mit meinem Beispiel ziemlich makaber, düster, also Tod und Trauer und Sterben, so, das ist dies eine, aber halt auch zu sagen, ey, im Alltag und wenn neues Leben da ist, Schutz und Wissen gesehen zu werden, ist halt auch irgendwie auch schön. Und was mir dann gerade noch eingefallen ist, ist dann auch so dieses, diese Quelle im Alltag, so Kraftquelle.
Ja.
Zu wissen, dass wenn mal irgendwie was scheiße ist, das kann ich abgeben. Und das sind dann so Kleinigkeiten, die dann vielleicht gar nicht so auffallen und was man im Alltag vielleicht auch eher vernachlässigt oder es gar nicht so präsent hat, ich zumindest. Und es dann halt bei so großen Events wie eine Beerdigung.
Event ist auch ein schräges Wort für eine Beerdigung. Ne?
Ja, aber du weißt, was ich meine, dass es da dann halt einfach
alles gut, so Jule.
Deutlich spürbar wird.
Ja, und das ist ja genau das in den Momenten, in denen Menschen auch wieder Zugang zur Kirche haben in ihren Grenzsituationen. Taufe, Hochzeit, Beerdigung, weil die Menschen dann merken, okay, hier kommt der Rand des Begreifbaren.
Ja.
Und da brauchen wir dieses Gegenüber wieder mehr in unserer in dieser institutionalisierten Form auch, ne?
Mhm.
Ja. Also ich glaube auch, dass alles ohne geht, aber ich fände es irgendwie, ich hätte ziemlich viel Angst und wüsste gar nicht, warum überhaupt sich
Vielleicht. So. Ja. Also, wenn wir so, ich glaube, wir haben die Frage
beantwortet.
Gut beantwortet. Und vielleicht gibt es ja Menschen, die uns hören und gar nicht an Gott glauben. Das finde ich cool. Dann meldet euch gerne mal.
Oh ja, das möchte ich mal wissen. Habt ihr keine Angst?
Hallo, hast du, wenn du uns hörst, du Mensch, Person, die nicht an Gott glaubt, wir laden dich ein. Dann kommst du in unsere Zoom-Konferenz mit rein und oh, dann. Ja.
Dann ziehe ich mir auch was anderes an als so ein gammeliges Shirt, Jule, ich schwöre. Und
Dann machst du dich hübsch.
Dann mache ich mich hübsch und das ist auch nicht so, ne?
Du bist ja hübsch.
Davon mal ganz abgesehen. Aber ich habe mich ja auch gerade schon hier so halb lasziv auf die Seite gelegt, weil ich nicht mehr sitzen kann auf meinem Boden hier, ey. Naja. Nee, genau, das würde ich mal total interessant finden.
Ja.
Also, weil ich auch nicht glaube, es gibt ja genug Leute, die nicht glauben, die laufen ja nicht angstverstört, weinend durch die Gegend. Das wäre ja vielleicht nochmal auch eine spannende analytische Frage dahinter. Mhm. So dieser Hoffnungsaspekt, den du brauchst und dieses, was ja bei mir auch, das hat ja bei mir was mit Hoffnung und Sicherheit zu tun auch. Warum fühlen wir das? Ist das was einfach nur Erlerntes oder ist das was Gegebenes?
Ja, und womit füllen oder müssen andere Menschen, die nicht an Gott oder an eine übergeordnete Instanz, nenne ich es jetzt mal, um mich wieder in Floskeln zu bewegen, womit füllen die das? Haben die eine Leerstelle? Müssen die das überhaupt füllen? Fragen über Fragen.
Ja, genau. Füllen wir was aus, was andere gar nicht haben? I don't know.
Ja, ich auch nicht.
Jule, ich glaube, wir haben die Frage beantwortet. Wir freuen uns auf ein Nachgeflüstert von euch dazu. Ich glaube, da sind wir so ein bisschen lost, weil wir beide halt selber daran glauben.
Genau, da können wir einfach nur eine einseitige Perspektive einbringen.
Total.
Ja, wir haben, du hast es gerade schon gesagt, etwas Nachgeflüstertes.
Ach ja.
Und wir haben sogar einen Jingle dafür, oder?
Ich denke auch. Aber ich glaube, den hatten wir auch noch gar nicht, oder? Hatten wir den schon
der
mal?
Nee, ich glaube, der ist neu.
Nice. Ja, nachgeflüstert. Es gab eine Rückfrage.
Genau, weil wir dazu aufgerufen haben, wenn ihr Fragen habt, auch zu Bibelstellen, fragt uns gerne. Und da haben wir eine nachgeflüsterte Frage bekommen. Mhm. Die habe ich, weil sie sehr umfangreich formuliert wurde, eingekürzt. Und Elske, nachgeflüstert wird in dieser Folge Folgendes. Was sagt ihr dazu, dass nirgends in der Bibel steht, wie man sich selbst lieben soll? Laut Jesus das wichtigste Gebot. Es steht drin, wie man Gott lieben soll. Es steht drin, wie man seinen Nächsten lieben soll. Aber sich selbst?
Ja. Ja, sag ich erstmal ja, genau. Steht halt so explizit nicht drin.
Genau, da können wir jetzt nicht sagen, Matthäus 35, Vers 6. Bitteschön.
Jetzt wäre spannend, was steht in Matthäus 35, Vers 6, aber egal.
Das weiß ich nicht. Ich weiß halt nur, was ein bisschen vorher in Matthäus steht. Und da ist ja, ich glaube, das ist auch das so ein bisschen an diese Frage gekoppelt, ohne dass es direkt genannt wurde, ist ja dieses Liebe deinen Nächsten wie dich selbst als höchstes Gebot.
Ja.
Und dann halt aber die Frage, ja, wie? Also sich selbst und dann aber den Nächsten?
Hä?
Ja. Ich glaube, daher rührt die Frage so ein bisschen.
Genau, ja. Total, also weil es ja, wir ja auch immer nur davon sprechen, oder nicht immer nur, oft, wir reden ja häufig davon, dass man seinen Nächsten lieben soll und wir reden aber auf der anderen Seite auch immer wieder davon, dass wir alle geliebte Kinder Gottes sind und dass wir alle gut so sind, wie wir sind, aber nirgendwo in der Bibel steht drin, liebe dich selbst.
Mhm.
Aber es steht in der Bibel, du bist wunderbar gemacht.
Ja.
Fällt mir mal gerade so ein. Und man, wir müssen uns auch besser auf nachgeflüstert, also bin ich halt auch so gar nicht vorbereitet, wenn ich ehrlich bin.
Ja, ich würde tatsächlich, ich würde es so im Jesus-Stil machen, der ja genau diese Frage von den Jüngern gestellt bekommt und fragt, ja, was meinst du denn eigentlich, wenn du darüber sprichst? Und der antwortet mit der Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und genauso würde ich jetzt auch antworten. Wir haben über den barmherzigen Samariter schon gesprochen. Wir hatten ihn schon mal bei Wer ist es? Und beim barmherzigen Samariter geht es eben darum, jemand wird ausgeraubt, liegt am Straßenrand und dann kommen verschiedene Personen, Gruppen, Standesgruppen, Berufsgruppen vorbei. Und der Samariter, der eigentlich mit dem, der dort auf der Erde liegt, verfeindet ist und keine Zeit hat und in den Tempel will und sich nicht die Hände schmutzig machen sollte, hält trotzdem an, nimmt diesen verletzten Menschen an sich, bringt ihn in ein Wirtshaus, lässt ihn da umsorgen, lässt noch Geld da und haut wieder ab. So, und das ist halt die Antwort darauf, so, was meinst du eigentlich mit Liebe deinen Nächsten wie dich selbst? Dann ist für mich diese Selbstliebe keine Aufforderung, so im Sinne von, du sollst dich selbst lieben, sondern Selbstliebe hat nicht den Zweck um sich selbst, sondern ist eigentlich nur eine Referenz zur Nächstenliebe. Sodass man sagt, Nächstenliebe entsteht nur dadurch, dass man sich selbst liebt und weiß, ah ja, wenn ich jetzt da so blutverschmiert auf der Erde liegen würde, dann würde ich mir wünschen, dass jemand anders.
Ja.
So. Das wäre meine Antwort auf diese Frage. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen so, habe ich mir das einfach gemacht? Ich antworte einfach so wie Jesus mit dem Gleichnis, was Jesus benutzt hat. Aber ich finde, daran wird es halt gut deutlich.
Mhm. Ja, das stimmt. Ja, ich struggle da gerade so ein bisschen mit. Ich finde, du hast total recht mit dem, was du sagst über den Samariter und darüber, ne, so, was ich nicht will, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Also, so wie du selber irgendwie behandelt werden willst, so behandle auch andere. Und da geht's ja auch um Leid drum.
Ja.
Und daraus gibt's so einen Reflex der Selbstliebe. Womit ich da hadere, ist, dass es Menschen gibt, die sich, glaube ich, nicht selbst lieben können und die trotzdem Nächstenliebe haben.
Ja.
Ich habe das nicht durchdacht, ne? Also
ich verstehe deinen Ansatz und auch den Knoten im Gedanken.
Ja.
Und kann dir da aber auch nicht raushelfen.
Nee, und da hilft mir vielleicht dann das, was ich eben gesagt habe. Also wir müssen die Bibel ja so als Referenz nehmen und uns aus Erklärungen suchen mit all diesen Versen, die es gibt. Und ich habe ja letztes Mal schon gesagt, dass ich finde, dass alle Verse eine Relevanz haben, in dem Sinne, dass man sich dazu positionieren muss. Mhm. Und das ist auch so ein Ding, zum Beispiel der Samariter-Vers mit der Nächstenliebe, die für die Selbstliebe notwendig ist, hängt, finde ich, dann total zusammen mit dem, was ich gesagt habe, du bist wunderbar gemacht und das muss dir gar nicht selber klar sein, sondern das ist einfach so, weil Gott ist.
Ja.
Und das steht übrigens im Psalm 139. Du bist wunderbar gemacht. Also danke dafür. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das ist so eine Anerkennung der Leistung, nenne ich es mal einfach, Gottes, dass die Schöpfung wunderbar ist und dass ich als Mensch, als Teil dieser Schöpfung wunderbar bin. Und wunderbar ist doch so ein tolles Wort, oder?
Ja, und zumal, wenn wir dann ja auch noch mal weiter gucken, in der Schöpfung der Mensch als Ebenbild Gottes, also wie viel wertvoller willst du noch sein?
Ich finde, da ist ja schon das Wort Liebe irgendwie fast profan gegen, wenn man sagt irgendwie, also Gott hat alle Menschen nach dem eigenen Ebenbild geschaffen.
Ja.
So, das mehr geht irgendwie nicht und das ist auch noch wunderbar. Das heißt, du kannst dich lieben, auch wenn du nicht weißt, dass du dich lieben kannst.
Oder wie?
Ja, genau, also, weil und auch da ist es wieder auch vielleicht so ein plattes christliches Ding. Aber Gott wird dich schon geliebt haben und hat dich schon geliebt, bevor du dich selber gesehen hast.
Genau.
So. Und genau. Aber also das ist so vielleicht ein bisschen das zu dem Thema von dir, dass ich glaube, dass auch Menschen, selbst wenn du dich selber nicht liebst, kannst du erstens Nächstenliebe geben. Und nur weil du selber noch nicht siehst, dass du dich lieben kannst.
Ja.
Kannst du dir gewiss sein, Gott liebt dich, weil du bist wunderbar. Du bist perfekt, so wie du bist, mit den Entscheidungen, die du triffst und mit den richtigen oder mit den guten Entscheidungen, die du triffst. Und auch mit den Fehlern, die du machst, bist du trotzdem ein Kind Gottes. Und das alleine, daraus erwächst so eine Liebe zu dir selber oder die Wertigkeit, geliebt zu sein. So, dass es gar nicht nötig ist, dass in der Bibel drin steht, lieb dich selbst. Weil das ist den Menschen irgendwie erstens ein Stück weit sowieso schon gegeben, dass man selber sich wahrnimmt und selbst sicher oder selbst also sich selbst wahrnimmt als Wesen zum, sozusagen, aber was viel wichtiger ist für diese Selbstliebe auch oder für das Weiterbestehen der Welt, ist genau das, was der Samariter macht, was du eben gesagt hast, Jule, das Gleichnis und auch das höchste Gebot, das Doppelgebot der Liebe, also liebt Gott und liebt einander. Also liebe deinen Nächsten wie dich selbst, weil es nicht ausreicht, wenn du dich selber liebst.
Genau.
Und wenn du dich nur selber liebst, dann kannst du auch wieder auf alle Punkt.
Genau, ich war gerade, das meinte ich so mit diesem Selbstliebe ist kein Selbstzweck. Also da geht, bei der Selbstliebe geht es nicht um den Zweck des sich selbst Liebens. Also, oh, das
klingt total kompliziert. Ich verstehe es auch nicht so richtig.
Schwierige Worte.
Aber ich glaube, wenn du sagst Selbstliebe, wenn man sagt Selbstliebe und wenn ich keinen anderen Menschen damit reindenken, dann ist das purer Egoismus.
Genau,
dann,
es bringt dich einem, nicht
dann bringt es niemanden weiter, außer dich selber vielleicht, weil du am Ende nicht glücklich wirst, weil alle dich doof finden. Oder doof finden ist auch wieder so ein überflüssiges Wort, weil alle dich nicht leiden können. Du musst dich nicht selber lieben, du musst aber wissen, du bist wunderbar gemacht.
Ja.
Und es gibt Leute, die behandeln dich, als wärst du der wertvollste Mensch auf der Welt, weil sie ihren Nächsten lieben. Es muss da nicht drinstehen, in diesem Buch.
Ja.
Denn du bist wunderbar gemacht.
Sehr schön. Ja, das war nachgeflüstert.
Ja.
Und es geht einfach weiter, oder?
Ja, es geht einfach weiter mit unserer Lieblingskategorie und die heißt Wer ist es?
Heute habe ich eine Person mitgebracht, die hoffentlich noch nicht auf unserer Liste steht. Und Elske wird anhand von Fragen, die ich mit Ja oder Nein beantworte, versuchen herauszufinden, wen ich mitgebracht habe. Ihr könnt natürlich gerne wieder mitraten, seid aber darauf angewiesen, dass ihr nur Elskes Fragen hören könnt. Ja,
die sind immer total super und zielführend. Okay, wir fangen an.
Leg los.
Ist es eine Person? Oh, einmal ganz ehrlich, Jule. Wir sind ja so ein bisschen niveaulos in unserem Podcast auch nicht. Ich trinke Malzbier nebenher. Da ist echt so ein bisschen Kohlensäure drin, ne?
Ja.
Naja.
Wir wissen alle, was das heißt. Jetzt muss rülpsen.
Ich halte es zurück. Ich bin ja schon groß. Also ist es eine Person, die mit Jesus zu tun hatte?
Wow. Da kann ich jetzt nicht mit Ja oder Nein antworten.
Ja, dann ist es okay. Dann spielt alles, was mit Jesus zu tun hat, keine Rolle.
Ich würde sagen, im entferntesten Sinne, ja.
Also Neues Testament. Eine Person.
Nein. Und jetzt wird's spannend.
Ja, okay. Das heißt, es hat irgendwas mit Elia zu tun?
Nee.
Ach so, okay, hätte sein können. Weil so Immanuels Weissagung, irgendwie sowas?
Ah, okay. Nicht ganz. Nee.
Okay.
Nicht Elia.
Wir befinden uns also im Alten Testament. Bei Jesaja. Okay, es geht um eine männliche Person.
Ja.
Okay, und die Person hatte logischerweise keinen persönlichen oder Briefkontakt oder hat nicht Snaps mit Jesus getauscht.
Nein.
Sondern hat aber davon berichtet, dass Jesus kommen wird.
Nee.
Ha, auch nicht. Ist diese Person durch eine bestimmte Geschichte bekannt?
Ja.
Die diese Person in einem Buch beschreibt, das so heißt wie sie selbst?
Nee.
Okay. Also jemand anders berichtet über die Person?
Ja, genau. Also es heißt jetzt nicht das Buch bla bla bla. So heißt es. Okay. Es ist nicht Moses, der in den Mosebüchern ja Titelgeber ist.
Ja. Eine Geschichte aus der Bibel, die mit Jesus aber schon zu tun hat, aber im Alten Testament ist. Und es ist auch nicht in den ersten 5 Büchern, das hast du ja gerade schon so ein bisschen verraten.
Genau, das habe ich schon ausgeschlossen.
Okay. Und das ist aber eine Geschichte. Denken Leute, dass diese Person Jesus ist?
Nein.
Aber die Person berichtet auch nicht davon, dass Jesus kommen wird.
Nein.
Aber sie hat trotzdem im Entferntesten mit Jesus...
Im ganz... Höre mir zu. Im ganz entferntesten...
Okay, ich nehme das nochmal... aus meinem Gedächtnis sozusagen ein bisschen raus. Ich glaube, das verwirrt mich und lenkt mich ab.
Genau, das könnte durchaus sein. Wenn du da später nochmal einen kleinen Hinweis brauchst, dann gebe ich dir den auf jeden Fall.
Okay. Passiert der Person irgendwas, eine besondere Sache, sodass die in dieser Geschichte vorkommt, in der es um sie geht? Also so wie so ein Hiob, weißt du?
Genau, da würde ich eher sagen, nein.
Okay. Die Person spielt aber schon die Hauptrolle in dieser Geschichte?
Ja.
Also es gibt diese eine zentrale Geschichte um die Person.
Auch.
Die taucht an mehreren Stellen auf.
Es ist ein Erzählstrang.
Okay.
Weißt du, also es gibt diese eine Geschichte, die gerne auch erzählt wird, wo es auch, ne? Aber sie ist halt schon eine Person, die einfach da ist, von der erzählt wird.
Ja, es ist jetzt nicht so ein, halt nicht so, weiß ich nicht, ich sag mal so ein Jona, der halt einmal von diesem Wal verschluckt wird, sondern es ist nämlich David.
Genau, aber es ist nicht David.
Ach, genau, aber so vom Prinzip her.
Genau.
Hatten wir David schon?
Ja.
Okay. Also, weil ich hätte gedacht, das gibt ja auch so eine weite Verbindung zu Jesus, einfach wegen König und dies, das, Ananas, ne?
Aber ich, also... Beim Topfschlagen würde ich jetzt sagen wärmer.
Okay, es geht also um einen König.
Ja.
Und, geht es um einen besonders gerechten König?
Ja.
Und geht es da in dieser zentralen Geschichte, die man so kennt, um Spielen in dieser... Also spielt das Urteil dieser Person eine Rolle?
Oh, es wird wärmer.
Ja. Und die Person, also diese Person, um die es geht, fällt ein Urteil über letztlich drei Personen.
Genau.
Und zwar ist die Person, die wir suchen, Salomon.
Kling, 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 kling.
Oh mein Gott, wie bin ich da jetzt so schnell hingekommen?
Du hast absolut recht.
Ich hab mich so richtig lost gefühlt und dann plötzlich...
Ja, du hast die Kurve kam dann und die hast du genommen. Ich habe heute König Salomo mitgebracht, der, und das kann ich ja jetzt so ein bisschen aufklären, du hast ja König David schon genannt und Salomon, ist glaube ich beides richtig, ist der Sohn Davids und Batseba, so heißt sie.
Batseba.
Genau, und jetzt kommt nämlich nochmal der Konnex zu... Jesus, denn laut Matthäus, da geht es dann nämlich um Sohn statt Davids, bla bla bla, und Josef, den Mann Marias, von der geboren ist Jesus, der da Christus heißt, ist der direkte Nachfahre von Salomo.
Ah, so, ja, und, stimmt.
Und das... Das ist diese ganz komplizierte Wirtschaft, Familienwirtschaft, warum jetzt Jesus der Nachfahre David sein kann, obwohl er ja geboren ist von Maria und Gott Vater ist, aber ja auch Josef irgendwo.
Genau, und das ist total wichtig dafür sozusagen für die Schlüssigkeit des Alten Testaments in Bezug auf das Neue Testament, ne?
Genau.
Also, weil da behauptet wird, der Messias wird kommen und er wird aus dem Geschlecht David sein.
Genau. Und so, also wenn man eben den Stammbaum von Jesus aufrollt und dann über Josef geht, dann kommt man bei David und dementsprechend auch bei Salomo an. Und deswegen hat er im ganz, ganz entferntesten Sinne auch mit Jesus zu tun. Und
da würde ich mal ganz spannend finden, wie das in der heutigen Gesellschaft anerkannt ist. Sowas wird ja gerne in der Grundschule gemacht mit SchülerInnen, dass die einen Stammbaum aufzeichnen und dann sitzt da Little Jesus und malt seine Mutti dahin und malt Josef dahin und malt dann noch Gott dahin. Was sagen denn die LehrerInnen da?
Die sagen, Oh, ich glaube, ich bin überarbeitet wegen Fachkräftemangel.
Ciao, das haben wir raus. Uns aber, also in welchem Fach machen wir das jetzt hier nochmal? Naja, egal.
Mhm. Ja, genau. Und die Geschichte, von der du erzählt hast, also genau, Salomo wird von Gott mit ganz, ganz viel Weisheit beschenkt, so wird es in der Bibel beschrieben. Und in dieser Geschichte geht es um das salomonische Urteil. Da geht es eben darum, das sind zwei Frauen im gleichen Haus oder ich glaube Krankenhaus ist es nicht. Auf jeden Fall zwei Personen, die zur gleichen Zeit entbinden und ein Kind bekommen. Und dann sind eben diese beiden Frauen dort und das eine, die eine Frau möchte ihr Kind stillen und merkt, das Kind ist gar nicht mehr da. Und dann stellt sich raus, das andere Kind ist gestorben und jetzt streiten diese beiden Frauen eben um dieses Kind. Weil die eine behauptet, es ist mein Kind und die andere behauptet, es ist mein Kind.
Ja.
Und dann gehen sie eben zu diesem von Weisheit geschenkten König und sagen so, Herr Salomon, was tun wir denn jetzt nun? Genau, was machen wir? Und dann, das ist meins, nein, das ist meins, er hört sich das alles an und dann sagt er halt so, ich habe da eine Idee, wenn ihr beide sagt, euch gehört dieses Kind, dann schneiden wir das einfach in zwei Teile. Dann kriegt jeder eine Hälfte.
Das ist abstrus. Ist so eine Saw-Geschichte irgendwie, ne? Ja, können das einfach in der Mitte durch.
Genau,
ich habe da mal eine Kreissäge vorbereitet.
Und dann sagen beide so, nee, das ist mein Kind. Und dann, ja, jetzt holt mir das Schwert. Und dann ist er so kurz davor, dieses Kind in zwei Teile zu teilen. Und dann sagt halt eine der Frauen, nein, stopp, hört auf, dann soll sie es haben. Also die andere. Ich sag jetzt mal Frau B. Und nicht Frau A. Frau A sagt, dann soll Frau B es haben. Und dann sagt Salomon, gebt Frau A das Kind.
Ja.
Denn dann ist klar, in dem Moment steht das Gesamtkind, also das Kind in einem Teil für Frau A höher als zu sagen, also dass die Unversehrtheit ist Frau A einfach wichtiger, dass das Kind weiter lebt und nicht auf das halbe Kind zu pochen wie Frau B, der das dann ja anscheinend nicht so wichtig ist.
Genau.
Dass es lebt, weil es ist dann offensichtlich nicht ihrs. Und deswegen ist dieses salomonische Urteil eben das berühmte.
Ja.
Und eben ist da deutlich die Weisheit, die Salomon von Gott geschenkt wurde, ist dann nochmal herauszuheben. Genau. Mhm. Dritter König über Israel und Juda nach Saul und David nachzulesen in den Chroniken.
Das sehr ist schön.
Kurzer Einblick in Salomon.
Vielen Dank.
Ja.
Super. Ich glaube.
Mein Auge juckt schon, aber wir haben noch eine Empfehlung der Woche.
Empfehlung der Woche.
Elzke, hast du eine?
Ja, ich habe eine Empfehlung der Woche.
Oh, toll.
Und zwar,
hör mal raus.
Das Wetter kommt ja gerade wieder so ein bisschen in Gang. Ich gebe euch mal den Tipp. Schnappt euch mal einen Basketball und geht zu eurem nächsten Park, den ihr so findet, wo so ein Basketballfeld ist. Da sind ja häufig so Street-Basketballfelder. Und spielt mal ein bisschen Basketball. Macht Spaß.
In der großen Stadt.
Ja, also man muss auch gucken. Also ich habe dann halt geguckt, dass jetzt nicht gerade die Zeit war, wo die 16-, 17-Jährigen da auch Basketball spielen wollen. Da steht Mutti dazwischen und möchte auch mal den Ball in den Korb werfen. Aber ich muss auch sagen, ich bin gar nicht so schlecht. Ich muss mich natürlich auch ein bisschen damit brüsten. Ich bin ja verheiratet mit dem neuen Stern am Osterholzer Basketballhimmel.
Das ist richtig.
Es einmal in einem Zeitungsartikel hieß. Und das hat so ein bisschen auch auf mich abgefärbt. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Eigentlich ist sie sehr prominent. Könnt ihr mal googeln, der neue Stern am Osterholzer Basketballhimmel.
Ich liebe alles daran.
Das würde ich euch als Empfehlung der Woche machen. Geht mal raus, genießt die Sonne, genießt das Wetter und spielt ein bisschen Basketball. Sonst auch ruhig mit den Leuten, die da sind, wenn ihr Bock auf Kontakt habt.
Ja.
Und deine, Jule?
Meine Empfehlung ist eine ähnliche Aktivität, aber es geht halt nicht um draußen und Bewegung, sondern es geht ums Kino. Ich möchte euch einen Film empfehlen, der bald in die Kinos kommt.
Aha.
Und zwar möchte ich euch einen
Film. Ist das hier Product Placement oder?
Ja, absolut. Das ist Werbung, ich werde für die nicht bezahlt und ich sage es aber trotzdem.
Okay.
Und zwar möchte ich euch den Film empfehlen, der heißt Fisch im Fell.
Aha.
Und ist eine Produktion von Jugendlichen der Braunschweigischen Landeskirche. Eine evangelische Jugend in Braunschweig hat sich ziemlich krass mit Corona überschnitten die haben halt irgendwie so, ja, lass mal so Videos drehen. Und haben sie halt so Kurzfilme gedreht und daraus ist immer mehr entstanden. Und am Ende ist aus dieser ganzen Geschichte ein Filmprojekt geworden. Und da erscheint gestern, also ihr hört die Folge am Mittwoch und gestern ist der Trailer erschienen zu Fisch im Fell. Und dieses Projekt wurde realisiert von Jugendlichen einer evangelischen Jugend, die halt tatsächlich auch alles mitgemacht haben. Also die daran teilgehabt haben, da mitgewirkt haben, das sind nicht nur die Menschen, die vor der Kamera stehen, sondern die auch in der Regie und Assistenz und Maske, überall haben
Nein,
die
mitgewirkt. Wie cool.
Und ich finde das total cool. Und was man aber auch sagen muss, sie haben es dann tatsächlich auch geschafft, sich ein paar Leute an die Seite zu holen, die einen Namen haben.
Okay.
Also sie haben einen Regisseur, ein schwieriges Wort.
Jemand, der die Regie macht.
Genau. Dean Benzin, der so ganz viel Coming-out-Geschichten schon, ich habe gerade diese eine Serie vergessen, die er schon mit gemacht hat. Und sie haben aber auch Didi Hallervorden und Frederik Lau in ihrem Kinofilm so als Magneten, dass man sagen kann, ey, die haben da halt auch wirklich Prominenz
Leute,
am Start.
Die man so kennt, ne?
Ja, wo man sagt, oh, die stehen jetzt mit auf dem Plakat. Krass. Und deswegen.
Ach, krass, ja, cool. Fisch im Fell.
Ja. Ja, und den Trailer, den verlinke ich euch auf jeden Fall auch, weil ich dafür wirklich vom Herzen gerne Werbung mache. Je nachdem, wie krass der Trailer geklickt wird, gucken natürlich auch die Kinos, lohnt es sich, diesen Kinofilm in unser
ist
Kino
es so?
Zu holen.
Ach krass,
ja.
Okay.
Und UCM Kino Blub hat die auf jeden Fall schon mit drinne und da geht es jetzt aber echt krass um Klickzahlen und je krasser es geklickt wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass Kinos auch in deiner Nähe darauf aufmerksam werden, um das anzugucken.
Ey, cool.
Ja, und deswegen ist das meine Empfehlung der Woche, Werbung aus ganzem Herzen, weil ich dieses Projekt mega krass finde. Und
nice.
Also das kann ich ja auch schon sagen, warum es mir so am Herzen liegt. Ich war letztes Jahr gewesen sein, ich weiß nicht mehr genau wann, habe ich den Film schon gesehen.
Hä?
Ja, ich wurde eingeladen von denen und durfte den Film schon vorab sehen. Deswegen
warum?
Kann ich,
warst du da? Ach, als du da letztes Jahr irgendwann mal warst, ne? Oder
genau,
war's?
Genau. Ich bin nach Braunschweig gefahren und dann haben die mir so eine Vorabversion gezeigt.
Nein.
Ja, und deswegen kann ich halt auch besten Gewissens sagen, guckt euch das Mega-Projekt, weil die Umsetzung einfach realisiert mit Jugendlichen, das ist Jugendarbeit auf einem ganz anderen Niveau. Und jetzt kann man ja auch noch mal so ein bisschen, ne, das ist zum ersten Mal so weit, dass Jugendarbeit kommerzialisiert wurde. Also dass da wirklich, also ein Kinofilm, da kriegt man ja auch Einnahmen im Idealfall. Und das ist zum ersten Mal in Jugendarbeit passiert das so exemplarisch. Und deswegen spannendes Projekt.
Geile Meile, da habe ich bisher noch überhaupt gar nichts drüber gehört.
Ja, deswegen. Guck dir den Trailer an.
Das mache ich gleich mal, Jola.
Ja, gleich kannst du, also jetzt ist ja noch Montag, morgen kannst du ihn angucken.
Ach so, warte mal, ich habe ihn doch gerade, ach so, Premiere am 21.03. um 18 Uhr.
Ja.
Ach, gucke mal.
Ja,
ja, dann gucke ich mir den morgen wohl an.
Ja, bitte.
Sehr schön, Jule.
Wir
ich würde sagen,
den Sack zu, oder?
Das war Flüsterfragen, der Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Und das Beste bei uns ist, falsche Fragen gibt es nicht. Deine Fragen erreichen uns über telonym.me/fluesterfragen. Ja, tschüssi, ciao, bis Dani Manski.
Wir hören uns
in zwei Wochen
wieder.
Bye, bye.
Tschüssi, Elzke.
Tschüss.
Tschüss, tschüss, tschüss.
Dieser Podcast ist ein Teil von Yeet.